Guten Morgen alle zusammen. Das Thema für heute ist Unterordnung. Und das ist ein Thema, wo man halt oft in Diskussionen dann kommt, wenn sowas angesprochen wird. Wie stellt man sich das vor, Unterordnung? Das klingt erst so unterwürfig, dass der eine sagt, ja Meister, was soll ich tun? Oder wie beim Militär, dass es da eine Rangordnung gibt und dass der Feldwebel dem Gefreiten sagt, du hast das zu tun und dann hat er zu tun. Da gibt es kein Wenn und Aber. Dass man sich das sofort so hart vorstellt, ja, der eine ist der Chef und der andere hat zu folgen. Fertig. So, und das klingt erstmal sehr negativ und es kann auch sehr negativ umgesetzt werden, dass jemand verletzt wird. Das Bekannteste sage ich direkt, dass man immer sagt, ja, Christen, die sagen ja, die Frauen sollen sich unterwerfen. Und da fühlen sich viele Frauen angegriffen. Und ja, manche Frauen sagen, ja, ich mache das gerne. Ich denke, das hängt damit zusammen, wie sie auch die Männer erleben, weil die da ganz unterschiedlich sind. Aber wir gucken uns das der Reihe nach an, was es für Ordnungen in der Bibel gibt. Denn die redet von Ordnung und die einfach weglassen, weil die unangenehm klingen, wäre auch nicht richtig. Wir lesen eine Zusammenfassung, die uns Paulus gibt, oder hier, ja, in Kolosser 3, Vers 18 bis 25, da nennt er uns einige Sachen. Da fängt direkt damit an. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt im Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus, dem Herrn. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Personen. Paulus spricht ja schon einige Ordnungen an, wer sich wem unterzuordnen hat oder auf wen hören soll. Und es geht um einen Gehorsam, dass man manchmal sich selber zurückstellt, dass man manchmal seine eigene Meinung ja für sich behält oder einfach nicht durchsetzt, sondern auf den anderen hört oder den anderen dem anderen gehorsam ist. Wir werden einige Sachen durchgehen, was er hier auch angesprochen hat, dass wir den Herrn Christus haben. Und das ist das Allerwichtigste, womit wir anfangen werden jetzt, dass Christus unser Herr ist und sich alle dem Christus unterzuordnen haben. Darauf baut alles auf. Wenn das nicht ist, dann hat man sowieso das andere darauf nicht zu hören. So, und dann nennt er, gucken wir uns gleich Stellen an, dass wir uns auch unserer Regierung und anderen wichtigen Stellen unterordnen sollen und gehorsam sein. Genauso auch wie die Knechte den Herren oder für uns heute, wir haben jetzt keine Sklaven mehr, aber unserem Arbeitgeber, unserem Chef, dass wir da auch gehorsam sind auf der Arbeit. In der Gemeinde gibt es eine Ordnung und auch für die Familie nennt er welche. Was er in Kolosser auch gesagt hat, es geht darum, dass wir dem Herrn gehorchen. Nicht, dass wir einfach für den Chef, wenn er gerade vorbeiläuft, anfangen gut zu arbeiten und wenn er vorbei ist, dann wieder einfach nur sitzen und gar nichts machen oder so. Es geht nicht darum, dass wir irgendwem hier gefallen wollen, sondern weil Gott uns Ordnungen gibt und er uns sieht, ob wir treu sind, ob wir auch im Kleinen treu sind und dass wir es wie für ihn tun sollen. Und was er gerade noch sagt in Vers 25, es gilt kein Ansehen der Person. Darauf bauen wir auch alles auf. Das heißt, dass keiner durch diese Ordnung heißt es nicht, dass einer besser ist als der andere oder der eine schlechter als der andere, sondern es sind erstmal alle gleich wert, alle gleichwertig. Aber es soll ordentlich zugehen, weil Es wurde ja heute schon gesagt, jeder ist anders, allein der Gemeinde. Jeder hat seine Ideen, jeder ist ein Glied mit verschiedenen Talenten und Gaben. Aber wenn jeder macht, was er will, auf der Arbeit könnte ich mir das auch vorstellen, wenn jeder einfach entscheiden kann, wie es gemacht wird, dann wird es einfach nicht funktionieren. Da muss es jemanden geben, der dann sagt, so machen wir es und so nicht. Okay, Christen dem Christus. Das wichtigste Gebot nennt uns, das einfach merken. Es ist immer Gott an erster Stelle und wir gehorchen ihm. Das ist das Wichtigste. Und Jesus nennt uns das in Matthäus 22, Vers 37 und 38. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Und das ist das erste und größte Gebot. Gott ist unsere höchste Autorität, egal was dann irgendwer anderes sagt, ob es Gesetze gibt, die gegen Gott verstoßen, ob vielleicht unser Lehrer etwas anderes sagt, ob unser Ehepartner was anderes sagt, unsere Eltern etwas anderes sagen. Wir haben Gott zu gehorchen. Wieso kommt gleich auch. Um noch genauer zu werden, Gott hat Jesus in die Welt gesandt, das kennen wir aus Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus kam in die Welt und war gehorsam. Er tut nichts von sich aus, sondern nur das, was der Vater will. Er war gehorsam und dann heißt es noch, gehorsam ja bis zum Tod am Kreuz. Also ein ziemlich starker Gehorsam. Und durch dieses ganze Werk wurde er zu unserem Herrn. Das haben wir gerade gelesen und das wird immer wieder genannt, zum Beispiel in 2. Korinther 4, Vers 5. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist. Oder in Offenbarung 19, Vers 16 heißt es, und er trägt an seinem Gewand, also Jesus, und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Also einfach, um es für uns genauer zu machen, der Vater hat Jesus zum Herrn gemacht, der jetzt der Herr der Gemeinde ist, unser Herr. Und dieser Glaube an Jesus, wenn Jesus jetzt, er wird später richten, er darf retten und er darf richten. Und ja, wir haben uns ihm unterzuordnen. Aber wie zeigt sich dieser Glaube, dass wir uns ihm unterordnen oder dass wir an ihn glauben? Jakobus sagt uns ja auch, die Dämonen, selbst der Teufel ist persönlich, der glaubt auch an Jesus, aber er wird nicht gerettet. Wieso nicht? Dieser Glaube zeigt sich darin, dass wir gehorsam sind. In Johannes 14, Vers 21 steht, sagt Jesus, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wer meine Gebote festhält, der ist es, der mich liebt. Das ist der wahre Glaube, wer Jesus nachfolgt und ihm gehorsam ist. Der zweite Punkt ist, dass wir uns, ich gehe erstmal so die Stellen durch, die uns alle etwas angehen und danach wird es ein bisschen persönlicher. So, das andere ist, dass wir uns der Regierung oder den Obrigkeiten unterordnen sollen. So, die kommen auch dazu. Wenn sie nicht gegen Gottes Gebot verstoßen. Das bleibt immer an erster Stelle. Gott ist ganz oben und dann kommt auch die Regierung. Wieso das? Wir gucken uns eben die Stellen an. In Titus 3, Vers 1 schreibt Paulus, erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit. Und Petrus macht es noch etwas deutlicher in seinem ersten Brief, Kapitel 2, ab Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern, oder den Statthaltern als seinen Gesandten, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Wieso sollen wir uns jetzt unserer Regierung unterordnen, wenn die irgendwas ansagen, Mundschutz tragen aktuell? Will ich nicht, mache ich nicht. Die Apostel, in der Apostelgeschichte, das wird in der Bibelstunde gerade auch durchgegangen, und da wurden die Apostel oft angeklagt und öffentlich dann geschlagen oder ins Gefängnis geworfen, weil sie Jesus verkündet haben, und zwar als neuen König. Sie haben nicht den aktuellen König schlecht geredet oder irgendwie gesagt, dass man rebellieren soll, aber dass Jesus der neue König ist für unser Leben, dass er uns sagt, wie wir uns zu verhalten haben, miteinander, wie wir einfach miteinander umgehen sollen, und dass er später einmal, aber sichtbar sein Königreich aufbauen wird, wo er dann herrschen wird. Und wenn wir hier schon nicht gehorchen können, einfachen Gesetzen, wie sollen andere Leute uns glauben, dass wir Gott gehorchen, dass wir diesem König untertan sind, dass wir zu ihm gehören? Wir sollen authentisch sein. Wir sollen einfach schon zeigen, dass wir, wenn wir Gott gehorchen, dass wir auch hier in kleinen Dingen gehorsam sein können. Das Gleiche gilt auch auf der Arbeit. Wir lesen erstmal eben die Stellen. Da sagt uns auch Paulus in Titus 2, Vers 9, die Knechte ermahne, dass sie sich ihren eigenen Herren unterordnen, in allem gern gefällig sind. Nicht widersprechen, wird manchmal hart. Nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Das ist schon hart, also nicht widersprechen, das... Der Chef macht auch mal Fehler. Aber es geht nicht darum, dass wir einfach gar nichts mehr sagen, dass wir keine Meinung mehr haben, aber dass wir gehorsam sind und nicht uns auflehnen oder nee, das will ich jetzt nicht, habe ich keine Lust zu. Oder du hast mir gar nichts zu sagen. Oder ja, was weiß ich, was wir vielleicht rebellisch sind. Mir hat mal ein Arbeitskollege auf einer alten Arbeit gesagt, ja, sei mal nicht so fleißig, du wirst ja sowieso schlecht bezahlt, dann sollst du auch nicht so gut arbeiten. Ja, kann man machen, ne, die Leistung der Bezahlung anpassen, aber Gott verlangt einfach, dass wir fleißig sind, egal, auch wenn es mal ungerecht ist. Petrus sagt es hier auch nochmal deutlicher, in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Abvers 18, ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht euren Herren unter, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge erträgt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Ja, wenn ich etwas stehle auf der Arbeit und fristlos gekündigt werde oder so, ja, dann habe ich es verdient. Das ist einfach so. Aber wenn ich zu Unrecht irgendwie leiden muss, wenn ich zu Unrecht irgendwas gesagt bekomme, da wird uns danach direkt Jesus als Beispiel genommen. Er hat auch ungerecht gelitten und ungerecht bis zum Tod, dass er sogar getötet wurde. Und das war Gnade bei Gott, dass er am Ende dann erhöht, dass er am Ende belohnt für diesen Gehorsam. Da fängt es an, schwierig zu werden. Wer hört einfach gerne auf jemanden, wo man denkt, ah, ich weiß es besser oder es ist halt ungerecht? Das heißt natürlich nicht, dass wir einfach alles so hinnehmen sollen, dass wir einfach die Dummen sind, dass wir einfach gar nichts mehr sagen, aber dass wir uns einfach auch nicht auflehnen, dass wir nicht rebellieren und sagen, ja, du machst das schlecht, ich gehorche dir nicht mehr oder so, sondern dass wir diese Ordnung, wie in einer Firma zum Beispiel, unserem Chef einfach gehorsam sind auch. Auch wenn der uns mal sagt, wir sollen eine Arbeit tun, die uns nicht gefällt oder so. Oder nichts entwenden, sagte Paulus hier noch. Also, dass wir auch nicht sagen, ja, ich werde hier sowieso schlecht bezahlt und ich brauche ein paar Büroklammern zu Hause, ich nehme mal ein paar Büroklammern mit, schadet der Firma sowieso nicht. Also auch so Kleinigkeiten, dass wir da gehorsam sind. Es kann übrigens eine große Wirkung haben, wenn andere Mitarbeiter sowas sehen, dass sie, wie indem der mir sagte, nicht zu fleißig zu sein, hat er gefragt, wieso denn so fleißig sein? Und dann kann man ins Gespräch kommen, dann kann man sagen, dass man das nicht für den Chef tut, sondern Gott guckt zu. Gott will, dass wir ordentlich arbeiten. Es wirkt einfach, wenn man angelernt wurde und irgendwas tun soll und dann sieht einer, wie, du machst das echt? Alle tun nur so, als wenn die es getan hätten, aber macht doch keiner. Und das zeigt einfach, dass man gehorsam ist, dass man auf solche Dinge hört. Und also andersrum, wie ich gerade sagte, wenn man das nicht tun würde und dann irgendwie ins Gespräch kommt, was von Jesus sagen will, ja, du machst ja nicht mal das, wie willst du denn sagen, dass du Jesus gehorchst? Wir sollen authentisch sein, dass wir gehorsam sind und auf Jesus auch hören. Okay. Wir kommen zur Gemeinde, der vierte Punkt. Jesus hat die Gemeinde ins Leben gerufen. Er hat die Gemeinde erfunden und da gehören jetzt alle dazu. Und jeder ist hier mit seinen Gaben, mit seinen Talenten. Jeder kann etwas gut, etwas nicht so gut. Und jeder hat seine Ideen, jeder hat seine Vorstellung, wie wir das hier machen sollen, wie wir den Gottesdienst gestalten, wie wir dekorieren, wie wir irgendwas auslegen. Jeder könnte sagen, oh, ich verstehe den Vers so, ich so, ich so. Und dann wäre es ein Riesendurcheinander, weil einfach jeder irgendwas macht, was er will. Und da heißt es auch in Epheser 5, Vers 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Oder in 1. Petrus 4, Vers 10, dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Dass wir uns einander dienen, also auch wieder unterordnen und anderen helfen. Und darum geht es auch, dass nicht einer einfach Macht hat und einfach sagen darf, was gemacht wird und ein anderer muss hören, sondern es soll uns einander helfen, dass wir zusammen etwas tun, aber dass einer sich auch mal zurückstellt und etwas für den anderen tut, aber damit beide davon etwas haben und es uns allen hilft. In 1. Korinther 14, Vers 33, da heißt es auch, dass Gott kein Gott der Unordnung ist, sondern dass er ein Gott des Friedens ist. Und dass es eben eine Ordnung hat, aber in Frieden. Da soll keiner drauf bestehen, so ich habe dir was zu sagen, ich habe dir was zu sagen oder so, sondern eben, dass wir freiwillig einander auch dienen und gemeinsam einen ordentlichen Gottesdienst sein dürfen. Ich meine, bis jetzt ist noch keiner aufgesprungen und hat gesagt, so Jürgen, weg, ich mach weiter. Ihr hört alle brav zu. Schön bei Baptisten, die sitzen immer brav und hören zu. Aber ne, es gibt einfach eine Ordnung, wo, oder ich gehe jetzt genau darauf ein. Also Gott hat uns Älteste und Diakone gezeigt, dass die in der Gemeinde die Führung haben, sozusagen. Aber nicht, dass sie dann herrschen, sondern im Herrschen, sagt es Petrus, in 1. Petrus 5, Vers 2, hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Also die sollen uns an erster Stelle dienen und vorbildlich sein, wie wir dann von ihnen lernen sollen. Und da gibt es eben die Ältesten, die dann für das Geistliche zuständig sind. Die werden auch Aufseher oder Hirten genannt, die sich halt um die Herde, um uns Schafe alle kümmern. die dann aufpassen müssen, so, was wird gesagt? Oh, das wurde vielleicht falsch erklärt in der Predigt, so, das muss ich klarstellen, das ist so gemeint, oder da wurde gesündigt, dann muss zurechtgewiesen werden, dass es eben ordentlich bleiben kann in der Gemeinde. Und dann gibt es noch Diakone, die den Ältesten ähnlich sind, aber mehr für organisatorische Dienste zuständig sind, die etwas gut verwalten können oder materiell. Die wurden eingeführt in der Apostelgeschichte 6, als es darum ging, Leuten Hilfsgüter zu verteilen, weil die Ältesten mehr halt in der Bibel studieren und predigen und dann Leute brauchten, die dann sich um so praktische Sachen kümmern. Und die beiden, bei uns besteht die Gemeindeleitung zum Beispiel aus diesen Diensten, die dann halt in der Gemeinde führen sollen und wir uns ihnen unterordnen. Es darf auch nicht einfach jeder kommen und einem Ältesten sagen, nö, gefällt mir nicht, was du machst, sondern in 1. Timotheus 5, Vers 19 sagt Paulus, dass man keine Klage annehmen soll gegen Älteste, außer mindestens von 2 oder 3 Zeugen. Also auch nicht einfach so ein Durcheinander, wo jeder irgendwas sagen kann, sondern ja, miteinander eine ordentliche Gemeinde führen und aufeinander hören. Wir haben ja auch Gruppenleiter, die dann für bestimmte Dienste zuständig sind, die dann ja hoffentlich auch Erfahrung haben sollten, wieso sie da in der Gruppe die Leitung haben. Und dass ich dann nicht einfach kommen kann und sagen, ja, ich will jetzt hier, keine Ahnung, die Musik will ich jetzt komplett anders gestalten. Ich will, dass das so und so läuft. Aber ich habe nicht die Musikleitung und ich mache da nicht mal mit, weil ich dann nicht die Erfahrung habe. Und dann habe ich mit der Musikleitung das zu klären und nicht einfach meine Sache zu tun. Also, dass man aufeinander achtet, wer Verantwortung hat, aber diese Verantwortung auch andersrum geführt wird und nicht verteilt, ach, ich will das jetzt nicht machen, ich gebe das einfach mal ab, sondern die ernst genommen wird. Ja, genau, wir werden noch ein bisschen persönlicher jetzt. Die Frauen sollen sich den Männern unterordnen. Ist schon schwer, nichts Falsches sagen. Darf man das heute überhaupt noch sagen? Also, wenn das noch öffentlich auf die Webseite kommt und irgendwer Falsches hört das, oh, kriege ich da Probleme. Bevor wir damit anfangen, ich will da jetzt auch nichts schönreden, irgendwie sagen, ach, das ist alles gar nicht so gemeint. Doch, wir lassen diese Seiten nicht weg. Sie stehen in der Bibel und wir wollen aber auch nicht neue Gesetze machen wie die Pharisäer und sagen so, da steht so und so ist das, also haben wir jetzt hier solche Gesetze, sondern in Galater 3, Vers 28 steht ja, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wir sind alle gleich wert. Es ist nicht einer besser oder der andere schlechter. Aber es gibt eben eine Verteilung von Aufgaben und eben diese bestimmten Ordnungen, wo jemand die Verantwortung hat für etwas und ein anderer auch mal gehorchen muss. Aber ja, wir gucken es genauer an. Wer mitschreiben möchte, wir gucken uns nicht alle Stellen an, weil es halt sehr viel ist. Aber in Kolosser 3, 18 und 19, in Epheser 5, Vers 22 bis 33, in Titus 2, 1 bis 8, in 1. Timotheus 2, Vers 12 und in 1. Petrus 3, 1 bis 7. Das sind so Stellen, die eben über diese Unterordnung von Frauen ihren Männern sprechen. Und immer wenn darüber gesprochen wird, werden die Frauen angesprochen, aber auch die Männer. Also es geht nicht immer um eine Sache, sondern um beide. So wie bei der Gemeinde gerade. Es geht darum, dass beide etwas davon haben und nicht der eine soll einfach irgendwie demütig sein und der andere soll sich toll fühlen, weil er was zu sagen hat, sondern beide sollen etwas zusammen machen. Und was noch wichtig ist, mir hat sich keine Frau hier zu unterordnen, weil ich ein Mann bin, sondern es wird immer die Ehe angesprochen, wo sich ihre Frauen und die Frauen ihrem eigenen Mann unterordnen und nicht irgendwelchen anderen Männern, sondern die eigene Ehefrau dem eigenen Ehemann. Welche Motivation haben wir denn dafür, dass man sich unterordnet? Ich will das vielleicht einfach gar nicht. Wieso sollte ich das tun? Wie ich am Anfang sagte, es ist ja, also ich denke, es kommt auch drauf an, wenn man irgendwie einen doofen Ehemann hat, dann denkt man, nee, dem will ich nicht, mich nicht unterordnen. Wenn man einen super tollen Ehemann hat, denkt man, oh, dem ordne ich mich gerne unter. Der weiß einfach, was ich will, was mir gut tut, dann macht das Spaß. Das ist da unterschiedlich. Und zwei Gründe gucken wir uns an, die uns hier gegeben werden. Das erste ist in Titus 2. In Titus 2, Vers 5, da heißt es, also da wird uns so eine Ordnung gegeben, oder da wo es angesprochen wird halt, dass Frauen sich den Männern unterordnen sollen. Sie sollen von den älteren Frauen gelehrt werden, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Was würde das bedeuten? Wenn sich jetzt eine Frau nicht unterordnet, dann wird das Wort Gottes verlästert. Ich verstehe das so, wie es zum Beispiel bei der Regierung oder bei den Arbeitgebern ist. Gott hat uns diese Ordnung gegeben und er hat sie schon Mose gesagt. In 1. Mose Kapitel 3 steht das, dass der Mann über die Frau herrschen wird. Und wenn man diese ganzen Seiten, wir könnten sie einfach nehmen, rausreißen und oder zukleben, wie auch immer, aber sie stehen da, weil sie Gott gesagt hat. Und wenn wir jetzt anfangen, Sachen rauszusuchen, rauszufiltern, einfach was wegnehmen, was uns gefällt, was nicht gefällt, dann sind wir wieder nicht ehrlich. Wer soll uns dann zuhören, wenn wir einfach hier das lehren und glauben, was wir wollen, sondern dass wir Gott gehorsam sind und er hat uns diese Ordnung gegeben. Und deshalb sollen wir uns daran halten. Klingt jetzt vielleicht auch so hart, vielleicht nicht die Begründung, die wir gern hätten, aber wie am Anfang Jesus schon sagte, wenn ihr mich liebt und wirklich an mich glaubt, dann seid gehorsam. Wir verstehen noch heute nicht immer alles, was Jesus sagt oder was passiert, was er zulässt. Da fällt es uns manchmal schwer. Wir sehen da keinen Sinn drin und denken uns, ach, das ist jetzt hart. Ich würde am liebsten nicht gehorsam sein, aber wir tun es aus Liebe zu ihm, weil wir wissen, dass es am Ende eine Belohnung dafür gibt oder auch, dass er es zum Besten mit uns meint. Ja, kurz zu diesen Ordnungen hier, was in Titus erklärt wird. Wir gucken uns ein anderes Mal die Einzelheiten an. Aber es wird auch aufgeteilt. Es gibt ältere Männer, die haben Erfahrung und die jüngeren Männer sollen sich ihnen unterordnen, von ihnen lernen. Genauso die älteren Frauen und die jüngeren Frauen. Und die jüngeren Frauen sollen von den alten Frauen lernen. Aber das gucken wir uns ein anderes Mal genau an. Eine zweite Stelle gucken wir uns eben noch an, die uns Petrus sagt. In 1. Petrus 3, Abvers 1 bis 7. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden. Wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen, euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens, in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Ja, hier steht eine Menge, die erstmal, ja, wie haben wir das zu verstehen? Hier wird was verboten. Wir gucken uns die Verse nacheinander an. Das erste ist, Petrus gibt uns ein Beispiel. In seinem Beispiel ist ein Mann, der ungläubig ist, aber eine gläubige Ehefrau hat. Und der Mann ist stolz, er will nicht glauben, er weigert sich. Er hat schon viele Predigten gehört in seinem Leben und will einfach nicht mehr hören. Und da bringt es nichts, einfach noch mehr zu reden. Aber was eine Wirkung hat, was Petrus uns hier sagt, wenn sich die Frau ihm unterordnet und er durch ihr Leben, wie sie sich ihm gegenüber verhält, das sieht, dann kann er dadurch zum Glauben kommen. Interessant. Das ist der Grund, den er uns hier gibt für diese Unterordnung. Es geht nicht darum, dem Mann zu gefallen oder der Mann der Frau, sondern fürs Evangelium, einen Menschen für Gott gewinnen. Das ist hier seine Motivation. Dass man eben durch diesen ehrlichen Lebenswandel, wie nach der Bibel, wie sie in uns sagt, dass dadurch, in diesem Beispiel, der Mann bei der Frau sieht, oh, das, was sie hier gesagt hat oder immer wieder erzählt oder was ich schon oft gehört habe, das meint sie wirklich ehrlich, so wie sie lebt. Wir gucken uns gleich auch genau an, also ein bisschen praktischer, was heißt denn dieses Unterordnen? Er fängt hier nämlich auch an, Vers 3, euer Schmuck soll nicht was sein, der äußerliche Haarflechten, hat sich jemand heute die Haare geflochten? Oder Anlegen von Goldgeschmeide, Silberschmuck wäre noch okay, aber Golderschmuck, uiuiui. Oder Kleidung, gut, aber ohne Kleidung wird es problematisch. Und damit will ich jetzt auch sagen, also es wird hier nicht einfach verboten, Frauen dürfen keine Kleidung mehr tragen, geht ja nicht. Sondern es wird einfach gesagt, dass nicht das Wichtige ist, sondern für das Evangelium, um diesen Mann zu gewinnen, geht es um die Werke, um das Verhalten, um unseren Lebenswandel und nicht dieses Äußerliche. Die Frauen können sich gerne hübsch anziehen für den Mann, um ihn zu gewinnen für sich, um ihn zu begeistern, dass er gerne auf sie guckt, Komplimente macht, was auch immer. Genauso sollen die Männer sich auch nicht einfach, keine Ahnung, ungepflegt lassen, sondern auch für die Frau sich hübsch machen, pflegen und einander Ehre machen. Das gehört beides dazu. Aber in diesem Beispiel, in dieser Unterordnung, da geht es nicht darum, eben den Mann einfach für sich zu gewinnen, dass ich mit ihm was Tolles machen kann, sondern ihn für Gott zu gewinnen. So, und da erstmal, also egal was, oder nicht egal, aber was hier auch alles gesagt wird, es geht ja erstmal an Eheleute. Sprecht miteinander mal drüber. Was bedeutet es für euch, diese Unterordnung? Es bringt nichts, wenn der Mann im Haus schreit, du hast jetzt das zu tun, und die Frau, du hast mir gar nichts zu sagen und keine Ahnung, sondern, wie war das? Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, aber ein Gott des Friedens. Und es soll auch in der Familie Frieden herrschen, dass der Mann und die Frau sich verstehen, dass sie sich lieben, dass sie zusammen die Ehe gut führen, dass sie zusammen die Kinder gut erziehen können, wenn sie haben, dass sie nicht streiten und und gerade dann wegen so einem Thema. Also es ist jetzt hier kein Verbot für Schmuck oder Haare flechten oder sich anzuziehen, sondern es wird einfach dieses Verhalten erklärt, was dann eben diese größere Wirkung hat, dass man für Gott etwas bewirkt. Hier Vers 4, sondern der verborgene Mensch des Herzens, dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich auch die Frauen damals geschmückt, die ganzen heiligen Frauen. Sanft und still. Also darf die Frau jetzt nichts mehr sagen. Still sein. Wird schwer. Ich meine, der Mann will doch auch wissen, was denkt die Frau? Man will sich unterhalten. Man will nicht einfach sagen, jetzt mach das so und also. Ich meine, das wird nicht funktionieren, wenn ich nicht weiß, was meine Frau sagt. Wenn sie immer still ist und immer nur sagt, ja, Jürgen, ja, mache ich, ja, Jürgen, hier ist dein Bier. Nein, die trinke ich sowieso nicht, aber ja, setz dich hin, ich kümmere mich um alles. Ah, die Kinder schreien, ah, ich habe schon eins auf dem Arm. Bleib sitzen, ich kümmere mich um alles. Nein, ich helfe im Haushalt mit. Das heißt, achte ich diese Ordnung jetzt nicht? Hat nicht meine Frau sich zu unterordnen und alles zu machen? Nein, darum geht es nicht. Ich mache auch, helfe bei der Wäsche. Ich koche gerne. Uiuiui, darf ich das überhaupt als Mann? Soll doch der männliche Führer sein hier. Nein, darum geht es eben auch nicht. Direkt zum Beispiel von Petrus, Vers 6. Wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Gut, wir gucken uns das von Sarah jetzt gleich an, aber ihn Herr nannte. Wäre das nicht toll, wenn man so von der Arbeit nach Hause kommt, die Frau macht die Tür auf, willkommen Herr, schön, dass du da bist, Essen ist fertig. Weiß nicht, ob das jeder Mann gern hätte, von seiner Frau Herr genannt zu werden, oder ich weiß nicht, für die Frau, ne, nennt ihr euren Mann Herr? Herr, soll ich das Programm am Fernseher umschalten oder so? Keine Ahnung. Wir gucken uns, wie hat ja Sarah Abraham Herr genannt? Sie hat das nur ein einziges Mal gemacht und auf eine besondere Weise. Ja, 1. Mose 16, das dürft ihr gerne mit aufschlagen, das habe ich jetzt hier nicht vorne. Genau, 1. Mose Kapitel 16, 17 und 18, da ist so diese Begebenheit. So, und da fängt, also 1. Mose Kapitel 16 fängt damit an, Sarai wird sie damals noch genannt und bekommt später den Namen Sarah. Und sie kann keine Kinder bekommen und sie ist schon älter, ihr Mann wird schon älter und Gott hatte ihnen eigentlich versprochen, sie werden Kinder bekommen. So, aber es klappt einfach irgendwie lange Zeit nicht. So, und da hat sie eine Idee, Vers 2, und Sarai sprach zu Abraham, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann, geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. So, damals war es noch so, sie hatte eine Dienerin, die Magd, Hagar, und wenn sie ein Kind bekommt, ist das dann für die Herrin, ist das dann wie ihr eigenes. So, hatten die eine tolle Idee. Dann bekommt Abraham ein Kind mit dieser Dienerin, also nach ihrer eigenen Idee. Und dann passiert Folgendes, also als die Hagar schwanger wurde, Vers 4, und er ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. So, sie hat sich da auch nicht mehr untergeordnet, der Herrin. Sie dachte sich, ja, jetzt habe ich mit Abraham Kinder. Du kannst mit Abraham keine Kinder bekommen. Und ja, hat sie nicht mehr ernst genommen. Es war ein Unrecht, sagt sie hier, Sarah. Und Vers 5, da sprach Sarah zu Abraham. Also das Ganze ist passiert und dann geht sie zu Abraham. Also sie ist nicht sanft und still hier gerade, sondern sie sagt, das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Aber wer hatte denn nochmal die Idee? Hat sie nicht gesagt, dass wir das Ganze so versuchen? Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben. Da sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Und dann Vers 6, Abraham aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand, tue mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Und sie demütigte, und dann Sarai demütigte sie, und dass sie von ihr geflohen ist. Also keine so sanfte und stille Frau, wie Petrus uns hier gerade als Vorbild sagt, in dieser Situation. Aber was ist passiert? Sie, als das Ganze passiert ist, sie hat nicht einfach selber die Magd rausgeworfen oder irgendwas bestimmt. Sie kam zu Abraham. Sie hat es mit ihm besprochen. Es gibt ein Problem. Und sie kam zu ihm. Und sie haben es gemeinsam gelöst. Abraham hat dann auch nicht einfach entschieden, sondern gesagt, was du für richtig hältst, tu das. So. War jetzt aber auch keine gute Lösung. Die ist dann weggelaufen. Musste aber wiederkommen. Und Kapitel 17 dann, da war Abraham schon 99 Jahre alt, also mit 99 hat er ein Kind bekommen, wird schwer, war auch damals schwer, also unmöglich eigentlich. Und das ist ja auch wieder dieses Wunder, was hier passiert, dass die nicht aus eigener Kraft dann irgendwie Kinder bekommen konnten, durch eigene Ideen hier auch, sondern Gott hat versprochen und gesagt, ich werde es machen. Und dass er ein Wunder tut. Und daran haben die schon nicht geglaubt. Und deswegen war es Gott so wichtig, dass er sie auch warten lassen hat, um ihnen dieses Wunder deutlich zu machen. Komme zum Schluss gleich. Die waren schon sehr alt und korrigiert mich, ich glaube, Sarah war dann irgendwas mit 90 auch. Also eigentlich schon möglich. So, und dann kommt Gott und spricht zu ihnen in Kapitel 17, Vers 15. Und Gott sprach weiter zu Abraham, du sollst deine Frau Sarai nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah. Eine andere Bedeutung hat sie bekommen, soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen, Vers 16, und ich will dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. So, da kommt Gott und sagt ihnen jetzt nochmal, Abraham ist 99, Sarah ist 90, meine ich jetzt. Und was passiert? Vers 17, da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen. Der hat sich gekrümmt vor Lachen, der konnte nicht mehr. Gott, was versprichst du mir hier? Der musste sein Gesicht schon verstecken, weil der so lachen muss. Das geht doch überhaupt nicht. So, und Gott verspricht das denen jetzt. So, und zu dem Herr wollen wir kommen. Kapitel 18, Vers 11. Und Abraham und Sarah waren alt und recht betagt, sodass es Sarah nicht mehr nach der Weise der Frauen erging. Darum lachte sie in ihrem Herzen, also auch wegen dieser Sache, lachte sie in ihrem Herzen. Nachdem ich verblüht bin, soll mir noch Wonne zuteil werden. Dazu ist mein Herr ein alter Mann. Und da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah? Und spricht, wie soll das funktionieren? Er kennt die Gedanken. Und das ist die einzige Stelle, wo sie zu Abraham Herr sagt. Und das benutzt Petrus hier, nehmt sie euch als Vorbild. Aber wie hat sie das gemacht? Sie hat ihm nicht Herr angesprochen, sie hat in ihrem Herzen gesprochen. Sie hat ihn, keine Ahnung, Liebling, Schatz, wie auch immer genannt. Aber in ihrem Herzen hat sie gesagt, mein Herr ist auch schon alt. Das war ihre Einstellung, dass sie ihn als Herrn angesehen hat. Das war so ihr Lebenswandel. Und wir können das wie vorher sehen. Sie hatte ein großes Problem damals mit ihrer Dienerin da, aber sie kam zu Abraham, um gemeinsam dann das Problem zu lösen und nicht alleine ihr Problem für sich zu entscheiden. Und sie hat schon sehr viel mit Abraham erlebt. Allein als Abraham von Gott gesagt bekommen hat, so, du sollst rausziehen in ein anderes Land. Sie ist mitgekommen. Wir lesen vieles von persönlichen Schwächen und wie sie gemeckert haben, aber da lesen wir nichts, dass Sarah irgendwie widersprochen hat. Nö, mache ich nicht. Hier sind meine Freunde, Familie, ich will hier nicht weg. Sie ist mit ihm mitgezogen durch die Wüste. Sie hat vieles erlebt und da kamen auch einige Geschichten, wo sie sich untergeordnet hat und auf Abraham gehört hat. Und hier diese eine einzige Stelle, wo sie ihn Herr nannte in ihren Gedanken, dass sie einfach diese Einstellung hatte, dass sie ihren Mann sich ihm unterordnet und ihn ehrt, dass sie ihr wichtig war, auf ihn zu hören. Aber genauso, das ist ja nicht immer nur der Teil, sondern andersrum, der Mann soll auch die Frau lieben, damit diese ganze Ordnung funktioniert und ihr auch Ehre geben. Damit, ja, die sollen sich gegenseitig ehren. Genau, redet einfach mal wirklich unter euch selber in der Ehe, wie ihr das macht. Also die Bibel sagt uns jetzt nicht genau so, die Frau hat das und das und das zu tun. Da gibt es einige Sachen, aber es ist nicht vielleicht wie auf der Arbeit, dass im Vertrag dann genau steht, wer was zu tun hat, sondern es soll in Frieden eine gute Familie sein. Aber der Mann trägt am Ende die Verantwortung für die Entscheidung. Hier wird auch kurz das Gebet angesprochen in 1. Petrus noch. das Gebet nicht verändern. Das ist auch eine Verantwortung für den Mann. Betet ihr zusammen, lest ihr zusammen in der Bibel, das ist die Verantwortung des Mannes, sich darum zu kümmern. Und beide sollen eben zusammen dann wirken. So. Ja, ich schließe eben damit ab. Ich hatte noch den sechsten Punkt genannt, Kinder den Eltern. Kinder, welche, wenn hier Kinder sind noch. Also ich meine, jeder hat irgendwo Eltern, aber man wird, wie heißt es ja, Eltern verlassen, um mit seiner Frau eine eigene Familie zu gründen und selber erwachsen zu werden. So, aber die Kinder, die noch bei den Eltern wohnen, seid gehorsam, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem. Dazu auch, also in Kolosser 3, Vers 20, die Väter reizt sie aber nicht, sondern erzieht sie ordentlich, liebevoll. Und das ist auch das fünfte Gebot in 2. Mose 20, Vers 12, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist Gott auch sehr wichtig, dass man den Eltern gehorsam ist, dass man sie ehrt. Die haben die Verantwortung für die Kinder, die meinen es zu ihrem Besten. Hoffentlich, es gibt natürlich Ausnahmen, es gibt schlechte Eltern, aber Eltern meinen es in erster Linie gut für ihre Kinder. Man kann sicher vieles besser machen, aber sie haben die Verantwortung wieder für sie. Sie haben sie zu erziehen. Sie sind ja nur eine kurze Zeit zu Hause. Und wenn sie ausziehen, müssen sie selbstständig sein, müssen sie selber durchs Leben kommen. Und da sollen sie von ihren Eltern lernen. Genauso erzieht uns ja auch Gott als Vater und uns als seine Kinder. In Hebräer 12, Vers 6 und 7, denn wen der Herr liebt, den lieb hat, den züchtigt er und erschlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Mann, ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Also es gibt auch Bestrafungen. Dass, so wie Gott uns mal bestraft, damit wir lernen, so sollst du nicht tun. Es geht hier nicht um die Kinder verprügeln oder so, aber sprecht auch mit dem Ehepartner, wie erzieht ihr eure Kinder? Aber es gibt Strafen für Ungehorsam, damit die eben dazulernen, aber nicht einfach, weil die Eltern gerne kleine Kinder rumkommandieren oder so, sondern weil sie dazulernen sollen, weil sie ihre Kinder lieben und wollen, dass sie fürs Leben ja gerüstet sind und ein gutes Leben dann auch führen können. Das als Abschluss. Also man kann auf alles noch genauer eingehen. Es sind sehr viele Themen, aber sprecht da wirklich miteinander in der Familie, unter Ehepartnern. Wie ist das mit der Unterordnung? Es soll nicht so ein herrschendes Wichtigtun sein, dass einer besser ist. Alle sind gleich wert. Aber die Aufgaben hat Gott verteilt. Und unser Glaube zu ihm, unsere Liebe zu ihm zeigt sich, indem wir ihm gehorsam sind und auf diese Ordnung auch hören.